온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
스티멘 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda Info 427. Pünktlich zum Weltradiotag 2018 beglücken wir euch mit einem neuen Onda Info. In der nächsten halben Stunde hört ihr eine Nachricht aus Costa Rica und Beiträge aus Brasilien und Peru. Bei den Präsidentschaftswahlen in Costa Rica hat es ein evangelikaler Prediger mit homophoben Parolen in die Stichwahl geschafft. Punal hat dazu ausführlich berichtet. Nun wird am 1. April entschieden, wohin das angeblich so friedliche, liberale und umweltfreundliche Costa Rica in Zukunft steuern wird.
Gibt es ein Grundrecht auf schnelles Internet? Wir haben uns mal umgehört beim Netzausbau in Brasilien. Denn um auch das letzte Atoll oder den hintersten Winkel des Regenwaldes zu vernetzen, braucht es viele tausend Kilometer Glasfaserkabel, unzählige Funkantennen und das nötige Kleingeld. Seit Jahrzehnten wird in der peruanischen Amazonasregion Erdöl gefördert. Seit Jahrzehnten kommt es dort zu Umweltkatastrophen. Menschen, Tiere und Natur werden vergiftet, doch Staat und Konzerne kümmern sich nur widerwillig. Indigene haben nun vor Gericht erste Erfolge erzielt.
Und der Info? Nachrichten.
Und das könnte die zukünftige First Lady von Costa Rica sein, Laura Moscoa, Ehefrau von Fabricio Alvarado. Knapp 25% für einen evangelikalen Hardliner in der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen im angeblich so weltoffenen Costa Rica, das sendet Schockwellen weit über das kleine zentralamerikanische Land hinaus. Fabricio Alvarado hat seinen kometenhaften Aufstieg dem homophoben Hass großer Teile der Bevölkerung zu verdanken. Dieser Hass ist so groß, dass der große christliche Spruch »Jesus ist Liebe« dabei völlig unter die Räder gekommen zu sein scheint. Schon machen YouTube-Videos die Runde, in denen aufgehetzte Gläubige Homosexuellen ganz offen und triumphierend den Tod wünschen.
El que cometa estos actos merece la muerte. Vayan a la Biblia.
Wie konnte es so weit kommen? Anfang Januar hatte der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte Costa Rica bescheinigt, dass homosexuelle Partnerschaften Heterosexuellen gleichgestellt werden müssen. Die Öffnung der Ehe wurde damit zum beherrschenden Thema im Wahlkampf. Die exorbitanten Lebenshaltungskosten, die immer prekäreren Arbeitsverhältnisse, der Verkehrsinfarkt in der Hauptstadtregion und die zunehmende Umweltzerstörung auf dem Land, all das geriet in der Folge ins Hintertreffen. Tragisch, aber nicht überraschend in einem Land, in dem gottesfürchtige Eltern trotz aller christlicher Nächstenliebe ihre homosexuellen Kinder gnadenlos auf die Straße werfen, vergewaltigten Töchtern die Abtreibung verbieten, gegen Sexualkundeunterricht an Schulen Sturm laufen und mittlerweile in aller Öffentlichkeit Menschen verbal und körperlich angehen, deren Art ihnen nicht gottesfürchtig genug erscheint. Die Hoffnungen des liberalen Costa Ricas liegen nun auf dem zweiten Alvarado, Carlos Alvarado, Kandidat der aktuellen Regierungspartei PAC, der es für viele überraschend auf Platz 2 und in die Stichwahl schaffte. Die Frage ist nun, wie werden sich am 1. April die Anhängerinnen und Anhänger der in der ersten Runde ausgeschiedenen Kandidaten entscheiden? Wird es der liberale Carlos Alvarado schaffen, ein Bündnis mit den jahrzehntelang dominierenden Sozial- und Christdemokraten, den bei den Wahlen arg gerupften Linken, zwischen Katholiken, moderaten Protestanten und Kirchenfernen zu schmieden?
Llenémonos de respeto, construyamos puentes.
Immerhin, seit dem ersten Wahlgang scheint sich eine Anti-Fabricio-Bewegung zu formieren, aufgeschreckt durch die Ankündigungen des evangelikalen Predigers, aufgrund des homofreundlichen Richterspruchs die amerikanische Menschenrechtskonvention zu verlassen. Oscar Lopez, der erste blinde Abgeordnete Costa Ricas, steht dafür viele, die alle historisch wie aktuell Benachteiligten, Protestanten eingeschlossen, auffordern, gegen solche Polemik zu stimmen.
El candidato religioso. Le miente.
Denn solche Mach Costa Rica Großrhetorik schürt nicht nur die Angst vor diktatorischen Entwicklungen, es bedroht auch ganz konkret die wirtschaftlichen Interessen der kostarikanischen Oberschicht. Dass evangelikale Prediger ihre Gottesdienste verfassungswidrig dafür missbraucht haben, zur Wahl ihres Kollegen aufzurufen, dürfte ebenfalls noch ein Nachspiel haben. Der Anwalt und ehemalige linke Präsidentschaftskandidat José María Villalta fordert von der Wahlbehörde, dieses Treiben endlich und vor allem vor der Stichwahl am 1. April zu unterbinden. Diese Stichwahl passenderweise am Ostersonntag wird zeigen, ob Costa Rica weiterhin einen Pfad der Menschenrechte für alle verfolgt oder ein religiöser Hardliner die Macht übernimmt. Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei Ponal. www.npla.de/ponal.
Gibt es ein Grundrecht auf schnelles Internet? Diese Frage ist nicht neu. Während in Deutschland ein Rechtsanspruch auf schnelles Internet ab dem Jahr 2025 angestrebt wird, haben andere Länder längst Fakten geschaffen. Nicht nur digitale Streber wie Finnland und Estland, nein, auch die Philippinen und Brasilien haben sich bereits vor Jahren per Gesetz zum Internet für alle verpflichtet. Zumindest auf dem Papier. Denn um auch das letzte Atoll oder den hintersten Winkel des Regenwaldes zu vernetzen, braucht es viele tausend Kilometer Glasfaserkabel, unzählige Funkantennen und das nötige Kleingeld. Also ein klarer Staatsauftrag. Oder doch lieber öffentlich-private Partnerschaften? Vielleicht geht es ja auch ganz anders, partizipativ und basisnah. Wir haben uns mal umgehört beim Netzausbau in Brasilien.
Ich will ins Netz, eine Debatte lostreten und die Welt zusammenbringen, sang Gilberto Gil bereits im Jahr 2009. Der brasilianische Musiker und Politiker ist bekannter Förderer von freier Kultur, Software und Kommunikation. Bereits in den 1990ern war er mit Livestreams im Internet zu hören, wobei die Nutzerinnenzahl in Brasilien und der Welt damals noch recht überschaubar war. Als Kulturminister unter der ersten Präsidentschaft von Lula da Silva setzte sich Gil dafür ein, den Zugang zum Internet in seinem Land zu verbessern. 2010, zwei Jahre nach seinem Ausscheiden aus dem Amt, kam sie dann, die Verstaatlichung des Glasfasernetzes und vier Jahre später der Internet-Grundrechtskatalog.
Der brasilianische Internet-Grundrechtskatalog wurde als Vorbild für die ganze Welt begrüßt. Er ist ein wichtiges Instrument, um die globale Vernetzung zu verbessern und zu demokratisieren und das Internet immer offener zu gestalten, für alle zugänglich, demokratisch und transparent.
So feierte die brasilianische Ex-Präsidentin Dilma Rousseff 2014 die von ihr unterzeichnete Initiative. Doch auch wenn beim Datenschutz und anderen Nutzungsbedingungen viel erreicht wurde, ein Grundproblem bleibt. Noch immer hat ein Drittel der mehr als 200 Millionen Brasilianer und Brasilianerinnen keinen Netzzugang. Vor allem auf dem Land und in zersiedelten Regionen bleibt schnelles Internet Zukunftsmusik.
Technology, it has to serve the whole of society. Connectivity can't just be a privilege for some of the rich and powerful. It needs to be something that everyone shares and an opportunity for everyone.
Konnektivität für alle, Netzzugang als Menschenrecht, das fordert auch Facebook-Gründer Mark Zuckerberg. Keine ganz uneigennützige Idee. Von einem besseren Zugang verspricht sich das Unternehmen hunderte Millionen neuer Nutzer und Nutzerinnen, besonders im globalen Süden. In Lateinamerika bietet Zuckerbergs Initiative Internet.org in Kooperation mit kommerziellen Mobilfunkunternehmen inzwischen in über 20 Ländern kostenfreien Zugang zu eigenen Inhalten und einem guten Dutzend weiterer Services, darunter der Sportsender ESPN, Online-Wörterbücher und Wikipedia. Wer mehr will, muss zahlen. Bisher sei die Initiative jedoch nur mäßig erfolgreich, sagt der brasilianische Medienentwickler Bruno Viana.
A internet.org realmente não funciona porque ela limita tão absurdamente o conteúdo que as pessoas podem.
Internet.org funktioniert nicht sonderlich gut, einfach weil es die Nutzer in der Auswahl ihrer Inhalte extrem einschränkt. Und wenn es nur noch um Facebook geht, dann verliert die ganze Idee des Internets ihren Sinn. Jede Initiative, die die Netzneutralität verletzt, schädigt die demokratische Infrastruktur des Internets. Denn die Protokolle, mit denen im Netz kommuniziert wird, sind darauf ausgelegt, dass alle gleich behandelt werden, egal ob beim Publizieren auf einer Webseite oder beim Schreiben von E-Mails.
In Brasilien operiert Internet.org bisher nicht. Ein Grund ist die im Internetgrundrechtskatalog verbriefte Netzneutralität. Soll heißen, alle Daten müssen bei der Übertragung gleich behandelt werden. Genau das ist aber mit dem kostenlosen Facebook-Filternetz nicht gewährleistet. Bereits 2003 gab es eine staatliche Initiative, die den Internetzugang auch in die entlegenen Regionen im Amazonas und dem Sertão ermöglichen sollte. Per Satellit erhielten tausende öffentliche Einrichtungen, Kulturhäuser und Schulen kostenlosen Zugang zum World Wide Web. Doch bereits vor dem parlamentarischen Putsch Ende 2016 gegen die damals regierende Arbeiterpartei begann das Programm zu schwächeln. Es fehlte an Schulungen vor Ort und Hilfe bei der Wartung der Parabolantennen und Computer. Auch an der Bandbreite wurde zunehmend gespart und das freie Netz somit immer langsamer. Seitdem in Brasilien nun eine rechte Regierung das Sagen hat, sind staatliche Sozialprogramme flächendeckend eingestampft worden. Beim Zukunftsthema Digitalisierung verbietet sich ein solches Vorgehen zwar. Stattdessen rief das frisch fusionierte Ministerium für Wirtschaft, Technologie, Innovationen und Kommunikation prompt das nächste satellitengestützte Projekt aus, Internet para Todos, also Internet für alle.
Das im Rahmen sozialer Inklusion das Internet in alle Ecken Brasiliens tragen wird und natürlich vor allem dorthin, wo noch niemand einen Anschluss hat.
Also alles beim Alten und nur ein neues Label. Nicht ganz, denn statt wie zuvor staatlichen und zivilgesellschaftlichen Institutionen direkten Zugang zu gewähren, ist Internet para Todos dezidiert ein Angebot für kommerzielle Provider, erklärt Medienentwickler Bruno Viana.
Internet para Todos ist voltado principalmente para empresas, quer dizer.
Es handelt sich vor allem um einen Service für Unternehmen. Sie treten als Provider auf und verkaufen auf dem Land den Zugang zum Netz. Statt wie zuvor unter Rousseff die kostenlose Nutzung durch Stadtteilorganisationen oder Schulen zu ermöglichen, begreift die Regierung Thema das Internet als eine kommerzielle Dienstleistung.
Noite escura chuvosa, canoeiros temem navegar.
Noch ganz andere Einwände gegen eine Vernetzung von oben hörte im vergangenen Jahr die mexikanische Medienaktivistin Loreto Bravo, als sie ländliche Gemeinden in Brasilien besuchte. Ihr Fazit: Die Bedürfnisse vor Ort werden schlicht ignoriert.
Ich denke, Zugang zum Internet haben zu wollen oder nicht, ist eher eine Frage, die die Menschen und die Bevölkerung beantworten müssen. Sie haben das Recht zu entscheiden.
Las personas y también los pueblos.
Damit spricht sie Debatten an, die in vielen Offline-Gemeinden stattfinden. Was kann uns das Internet bringen und was macht es möglicherweise kaputt? Wie lässt sich Digitalisierung mitgestalten, anstatt das bestehende Sozialleben einfach in Instagram auszusourcen? Dem Begriff der Konnektivität fehle die kritische Distanz.
Konnektivität ist kein Menschenrecht, das allen einfach so verordnet werden kann. Jeder und jede sollte frei entscheiden können, ob er oder sie Internet in der angebotenen Form überhaupt haben will. Es gibt inzwischen viele Organisationen und Gemeinden, die lieber ihre eigenen Plattformen etablieren und nicht an ein Netz angeschlossen werden wollen, das von kommerziellen Telekommunikationsanbietern und digitalen Unternehmen zur Verfügung gestellt wird.
So sieht es auch Bruno Viana, der vor einem Jahr die basisnahe Netzinitiative Kulabi ins Leben gerufen hat.
Die Idee von Kulab ist im Gegensatz zu den großen Internetunternehmen wie Internet.org oder Google ein Ansatz von unten. Im Vergleich zur technologischen Agrarindustrie sind wir sozusagen die Kleinbauern. Und wie unsere Kollegen aus der Landwirtschaft schaffen auch wir mehr Jobs und eine viel reichhaltigere lokale Kultur als die große Industrie mit ihren Fertigprodukten. Internet ist für uns etwas, das die Gemeinden selbst organisieren sollen.
Hört sich erstmal kompliziert an, ist es aber nicht. Mit Funkantennen und ein paar handelsüblichen Wi-Fi-Routern lässt sich ein Internetzugang von vielen Haushalten gemeinsam nutzen. Zugleich wird ein lokales Netzwerk mit eigenem Server geschaffen. So lassen sich digitale Inhalte auch untereinander einfach austauschen. In einem halben Dutzend Gemeinden haben die Mitwirkenden von Kulabi bereits Menschen fortgebildet und gemeinsam eine passgenaue Infrastruktur aufgebaut.
Die Gemeindemitglieder entscheiden darüber, was der Betrieb des Services kostet, welche Inhalte Priorität haben und gestalten alles mit. Das ist zwar nicht umsonst. Wi-Fi-Antennen und weiteres Equipment müssen bezahlt werden. Aber wir verfolgen keine Gewinnabsichten.
Noch ist die Zahl selbstorganisierter digitaler Netze in Brasilien überschaubar. Aber geht es nach der Medienaktivistin Loreto Bravo, dann wird sich das bald ändern.
No hay futuro para el desarrollo de este Internet que conocemos.
Ich glaube, dass es für das Internet in seiner heutigen Form keine Zukunft gibt. Ich denke, die Zukunft liegt in unseren eigenen digitalen Netzen, in denen gewinnorientierte Unternehmen und ihre politischen Interessen keinen Platz mehr haben.
Ihr Mitstreiter Bruno Viana ist da etwas vorsichtiger. Statt vom Ende des Internets zu sprechen, ermuntert er eher zu einer kritischen Internetnutzung und zum Mut, sich anders zu vernetzen. Und zwar nicht nur in Brasilien.
Wenn schon Social Media, warum sollen die Daten, die ich darin teile, nicht zu Hause auf meinem Rechner liegen? Wir könnten mit unseren Routern zu Hause eigene kleine Netze bilden. Und es gibt genug Initiativen, die dabei helfen können, ein weniger zentralisiertes Internet zu schaffen.
Derrames petroleros.
Un informe del Congreso sobre los derrames en el oleoducto norperuano determinó que Petroperú es una empresa irresponsable con las comunidades indígenas y genera pérdidas al Estado.
Der Staat, private Unternehmen und internationale Konsortien, sie alle fördern seit Jahrzehnten im peruanischen Amazonasgebiet Erdöl. Dabei kommt es immer wieder zu schweren Umweltverschmutzungen und zu Konflikten mit den dort lebenden Indigenen. Für viele der Ölaustritte ist eine Pipeline verantwortlich, die von den Ölfeldern im Amazonasgebiet bis zu den Häfen an der Küste führt. Die Pipeline Oleoducto Norperuano gehört der staatlichen Erdölgesellschaft Petroperú. Die Pipeline wurde vor über 40 Jahren gebaut und ist inzwischen verrostet und marode. Immer wieder kommt es zu schweren Verschmutzungen in dem sensiblen Ökosystem.
Yo acá tenía mi pescado. Yo acá sacaba a veces 1000 kilos, pero de esto vivíamos y ahora ya no hay nada, todo se acabó.
Ende Juni 2014 wurde in der Amazonas-Provinz Loreto der Fluss Cuninico großflächig verseucht. Der Cuninico fließt in den Marañón, einen wichtigen Quellfluss des Amazonas. Aus einem Leck in der Pipeline sind Zehntausende Liter Erdöl ausgelaufen. Es waren die in der Gemeinde Cuninico lebenden indigenen Kukama, die die Ölverschmutzung bemerkten und die Konzernleitung informierten. Gemeindevorsteher Watson Trujillo berichtet.
Wir aus der Gemeinde waren die Ersten, die gemerkt haben, dass große Mengen Öl ausgelaufen sind. Selbst die Leute von der staatlichen Ölgesellschaft Petroperú wussten nichts davon, obwohl sie doch angeblich alles im Blick haben. Aber das steht nur auf dem Papier. In Wahrheit haben sie die Pipeline nie besucht. Wir haben also Petroperú und verschiedenen Behörden Bescheid gesagt, dass es auf unserem Gebiet eine Ölverseuchung gegeben hat, direkt am Flusslauf des Cuninico.
Die Staatsfirma Petroperú hatte versprochen, alles zu reinigen und die Natur wieder in den ursprünglichen Zustand zu versetzen. Doch in den folgenden 6 Monaten wurde der Boden nur oberflächlich gereinigt und die Ölklumpen einfach im Boden vergraben. Seitdem kommt in jeder Regenzeit wieder Altöl zum Vorschein und verseucht weiter den Marañón. Tonnenweise ist Fisch verendet und die überlebenden Fische sind mit Schwermetallen belastet. Verkaufen können die Kukama diesen Fisch nun nicht mehr.
Han aparecido después del derrame a la actualidad enfermedades que nunca nosotros hemos tenido.
Seit der Ölverschmutzung sind Krankheiten aufgetreten, die wir vorher nie hatten. Wir sind Kukama, wir sprechen Kukama und seit jeher sind wir Fischer. Jetzt hat die Verschmutzung die Fische verseucht, die wir fangen und essen, die unsere Lebensgrundlage sind. Die ganze Natur geht mit der Verschmutzung den Bach runter. Es ist eine echte Katastrophe.
Das Wasser aus dem Fluss ist nicht mehr trinkbar. Das hat die dem Umweltministerium unterstellte Kontrollbehörde OEFA amtlich festgestellt. Daraufhin haben die Behörden mehrfach den sanitären Notstand ausgerufen. Eine Untersuchung von 129 Anwohnern hat auch ergeben, dass die meisten von ihnen erhöhte Mengen von Quecksilber, Cadmium und Blei im Blut haben. Nach Jahrhunderten können die Kukama nun kein Flusswasser mehr konsumieren. Schon seit über 3 Jahren müssen sie deshalb Regenwasser sammeln. Hugo Arido, Vorsteher der Nachbargemeinde San Francisco, ist verzweifelt.
Der Marañón ist mit Erdöl verseucht und dem Staat scheint das egal zu sein. Er versorgt uns nicht mal mit Wasser. Gerade ist Regenzeit. Das bedeutet, dass sich das ausgelaufene Erdöl überall verteilt. Jetzt geht es uns noch schlechter. Was bringt uns denn das Erdöl? Welchen Fortschritt haben wir denn in diesen 4 Jahrzehnten gehabt, seitdem Petroperú hier im Amazonasgebiet Erdöl fördert? Es hat uns nichts gebracht. Im Gegenteil. Es hat uns geschadet. Es hat unserer Ernährung und unserer Gesundheit geschadet.
Tatsächlich hat sich der Staat bisher nicht für die Katastrophe verantwortlich gefühlt. Experten sind gekommen, haben Untersuchungen angestellt und sind wieder verschwunden. Eine Wasseraufbereitungsanlage wurde versprochen, passiert ist bisher nichts. Die nächste Krankenstation liegt 1,5 Flussstunden entfernt. Die Indigenen wollten und konnten nicht weiter hilflos zusehen, wie die Umwelt verseucht und sie selber krank werden, und wurden selbst aktiv, berichtet Watson Trujillo.
Wir haben Vermittler gesucht und gefunden, mit denen wir uns zusammentun konnten, um für unsere Rechte zu kämpfen. Sie haben uns beraten, durch sie haben wir verstanden, was wir vorher nicht verstehen konnten. Und mit den ganzen Beweisen, die wir hatten, haben wir einen Gerichtsprozess angestrengt.
Die Kukama fanden Beistand bei dem renommierten Anwaltsverein Instituto de Defensa Legal in Lima. Dieser Verein, kurz IDELE, hatte in einem anderen Fall im April 2017 vor Gericht einen aufsehenerregenden Erfolg erreicht. Seine Mandanten, die indigenen Abajun und Wampis, die etwas weiter nordwestlich an der Grenze zu Ecuador leben, hatten vor Gericht gefordert, dass sich ein Erdölunternehmen aus ihrem Gebiet zurückziehen muss. Und zur allgemeinen Überraschung bekamen sie recht. Der engagierte Rechtsanwalt Juan Carlos Ruiz Molleda vom IDELE erklärt den Fall.
El problema es el siguiente. Das Problem ist folgendes. Dort, wo in großem Maße Rohstoffe abgebaut werden, müssen theoretisch die Anwohner vorher befragt werden. Jedes Mal, wenn der Staat etwas entscheidet, was die Indigenen betrifft, dann müssen diese vorher befragt werden. Das entsprechende Gesetz gibt es zwar erst seit 2011, aber eine vorhergehende Befragung ist bereits seit 1995 verpflichtend.
Diese vorhergehende Befragung indigener Völker ist seit Jahren ein Dauerbrenner, auf den sich Indigene in ganz Lateinamerika immer wieder berufen. Sie beruht auf dem Abkommen 169 der Internationalen Arbeitsorganisation, das auch Peru im Jahr 1994 ratifiziert hat. In diesem Fall ging es um das Ölfeld Nummer 116, das im Cenepa-Gebiet an der Grenze zu Ecuador liegt. 2006 hat das peruanische Energieministerium den beiden Unternehmen Morel Eprom und Pacific Rubiales eine Bohrlizenz erteilt, ohne die dort lebenden Indigenen der Abajun und Wampis zu befragen. Einer der Kläger gegen Pacific Rubiales, Sebelio Cayab von den Abajun, erklärt, was dann geschah.
Al ver de que ha habido una violación del derecho a la consulta los pueblos indígenas nosotros.
Als wir gesehen haben, dass unser Recht auf vorhergehende Befragung missachtet worden ist, sind wir Indigenen mit unseren Verbündeten vor Gericht gezogen, wegen der fehlenden Befragung für das Ölfeld 116. Und der Richter hat ein Urteil für uns gefällt. Er hat den Staat aufgefordert, dass er die Indigenen Abajun und Wampis vorher befragen muss und ihr Einverständnis braucht.
A los pueblos indígenas Abajun y Wampis y también tiene que hacer la consulta con consentimiento.
Anwalt Ruiz Molleda ist mit dem Gerichtsentscheid hochzufrieden.
Salió la sentencia del cuarto juzgado. Der vierte Verfassungsgerichtshof hat ein historisches Urteil gefällt. Die Klage ist rechtmäßig. Das Recht auf Befragung wurde verletzt und deshalb ist die Bohrlizenz nichtig und die Umweltverträglichkeitsstudie auch.
Die Erdölunternehmen hatten ganze 18 Anwälte aufgeboten, doch diese hatten die Indigenen aus dem Cenepa und den Idiele offensichtlich unterschätzt. Der Unternehmerverband beklagte eine fehlende Rechtssicherheit. Aber wenn das Urteil auch einer Revision standhält, müssen sich die Unternehmen aus dem Ölfeld 116 komplett zurückziehen. Sebelio Kayab von den Awajun besteht auf sein Recht.
Wenn wir einfach Ja sagen, ohne eine vorhergehende Befragung, riskieren wir die Verschmutzung der Flüsse, das Sterben der Fische. Und bis heute konnte uns der peruanische Staat nicht erklären, warum die ganzen Fische und Tiere gestorben sind. Wir kennen unsere Rechte und wir können nicht einfach eine Waffe zulassen, die uns dann umbringt. Wir haben selber eine Waffe und das ist die vorhergehende Befragung nach dem Abkommen 169.
Für den Anwalt Ruiz Molleda haben die Wampis und Awajun nicht nur ihr Land vor dem Zugriff der Erdölkonzerne geschützt. Für ihn hat das Urteil eine viel weitreichendere Bedeutung.
Für die Wirtschaft sind die indigenen Völker unbedeutend, aber dieses Urteil hat sie hörbar und sichtbar gemacht, hat ihnen ihre Stimme zurückgegeben. In den Gerichtsverhandlungen haben nicht nur die Anwälte geredet, sondern auch die Dorfvorsteher. Sie haben dem Richter mit ihren Landkarten erklärt, wo genau ihr Land liegt und wo das Ölfeld hin soll. Und noch was, diese Klage hat erreicht, dass sich die indigenen Völker selbst nicht mehr als Opfer wahrnehmen oder als Kollateralschäden, sondern als Handelnde. Sie haben gesagt, wir fordern keine Geschenke, wir fordern keine Almosen, wir fordern unser Recht.
Zurück nach Cuninico. 1976, als dort die Pipeline gebaut wurde, gab es noch kein Gesetz auf vorhergehende Befragung und kein Abkommen 169. César Mozambique aus Cuninico erinnert sich.
Damals hatten die Gemeinden keine Ahnung und diese Leute sind einfach in unser Gebiet gekommen, ohne uns zu sagen, was wir davon haben. Die haben niemanden etwas gesagt. Und obwohl wir dort leben, hat niemand gesagt, dass die Pipeline Petroperú gehört. Erst nach dem Unglück haben sie uns gesagt, die Pipeline gehört Petroperú. Erst nachdem wir Klage eingereicht haben, haben sie sich plötzlich gekümmert. Wir haben für die praktisch gar nicht existiert. Deswegen haben wir uns zusammengetan und Klage eingereicht. Wir werden Petroperú vor Gericht bringen.
Für diesen Prozess haben auch die Kukama die Hilfe des EDL in Anspruch genommen. Ein erstes Urteil im September ist zugunsten der Kukama ausgefallen. Ein Gericht in Nauta hat das Gesundheitsministerium dazu verdonnert, sofort einen gesundheitlichen Notfallplan für die betroffenen Gemeinden aufzustellen. Doch der Rechtsstreit läuft weiter, denn das Gesundheitsministerium hat sich für nicht verantwortlich erklärt. Im Dezember hat sich auch die Interamerikanische Menschenrechtskommission eingeschaltet und vom peruanischen Staat verlangt, Sofortmaßnahmen für das Leben und die Unversehrtheit der Menschen von Cuninico und den angrenzenden Gemeinden sicherzustellen. Auch für den staatlichen Ölkonzern Petroperú laufen die Dinge nicht rund. Im Jahr 2016 hat der Konzern 224 Millionen Euro verloren, zum großen Teil wegen der Folgen der Ölaustritte. Dazu kam auch noch eine Geldbuße über weitere 12 Millionen Euro, auferlegt von der Behörde OEFA. Eine Anfrage von Onda an Petroperú zu dem Fall blieb übrigens unbeantwortet. Und die Pipeline bleibt auch weiterhin löchrig. Erst Anfang November ist wieder Erdöl ausgetreten, ebenfalls in der Provinz Loreto. Und die Indigenen kämpfen auch um Wiedergutmachung für die schweren Umweltschäden, die andere Ölkonzerne in Loreto angerichtet haben, wie zum Beispiel der Konzern Pluspetrol. Das Schlusswort hat Reis Perez, Präsident des autonomen Schutzgebietes der Wampis, der zweite erfolgreiche Kläger im Prozess um das Ölfeld 116.
Wir arbeiten alle zusammen. Wir glauben, dass wir gewinnen werden. Wir sind nicht in den Kampf gezogen, weil wir das wollen, sondern weil wir angegriffen wurden. Der Versuch, unsere Rechte zu verletzen, war ein Angriff. Deshalb sind wir vor Gericht gegangen. Wir glauben auch daran, dass es in Peru noch Richter gibt, die an die indigenen Rechte und an die Umwelt denken. Für uns ist klar, dass wir alle für die Umwelt kämpfen müssen, die Leben spendet.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.